Ja, ich sage auch ganz herzlich willkommen zu diesem wirklich so, ja, für mich persönlich total wichtigen Thema. Rettung kommt sie von oben. Wir könnten das Thema ganz kurz abhandeln, könnten sagen ja und damit wäre der Vortrag vorbei. Aber möchte ich doch nicht so schnell machen. Es war vor vielen Jahren an der Nordsee, da waren so zwei Jungs rausgeschwommen. Und die hatten gar nicht gemerkt, Mensch, es gibt ja Ebbe und Flut und jetzt war das Wasser in so einer Strömung vom Land weg und die Jungs schwimmen und schwimmen und gucken nicht und es war schon ein bisschen so gegen Spätnachmittag, die Eltern, die waren so draußen, haben so gelegen am Strand, ganz wunderbar. Und die Jungs schwimmen und schwimmen und es ist so toll im Wasser und merken gar nicht, wie sie wegdriften vom Land weg. Es wird langsam ein bisschen dämmerig und jetzt sagen sie sich, Mensch, ey, wir müssen umkehren. Papa, Mama machen sich sicher Sorgen, waren gute Schwimmer und jetzt versuchen sie zurück und es wird immer dunkler. Und auf einmal ist es ganz dunkel und sie sehen das Land nicht mehr. Was machen sie jetzt? Sie schwimmen um ihr Leben und sie merken, es wird immer unheimlicher. Was sie nicht wissen ist, dass die Eltern am Strand stehen und mittlerweile hatten sie den DLRG geholt. Haben gesagt, ey, wir müssen gucken, was machen unsere Jungs? Zwei Elternteile. Und dann ziehen sie los. Und dann fahren, in das mittlerweile war auch so ein Nebel, hat es so ein bisschen eingesetzt. Dann fahren die DLRG-Rettungsboote raus und suchen die beiden Jungs. Und die beiden sind mittlerweile mit ihren Kräften, obwohl sie ganz super Schwimmer sind am Ende. Und dann sehen sie irgendwo noch, einer sieht das Licht, der andere ist fix und fertig und droht schon unterzugehen. Und dann auf einmal, da kommt das Boot immer näher ran und dann sieht der eine von den Zweien, der ist schon richtig so mit letzter Kraft und dann schnappt da so eine ganz starke Hand und reißt ihn hoch und zieht ihn ins Boot. Und da ist er ohnmächtig. Und der andere kommt auch rein und dann liegen sie da. Und dann werden sie in eine DLRG abgesetzt und abgeliefert. Und als sie dort liegen, kommt der andere auch wieder so zu sich. Gucken sich beide an. Und dann sagen sie, unterhalten sich, was sie da gemacht haben, was sie da erlebt haben. Und dann sagt der eine, du weißt, das Wunderbarste für mich war, als diese Hand nach mir griff und ich auf einmal wusste, ich bin gerettet. Und ich wünsche, dass jeder, der hier ist, diese starke Hand für sich ganz persönlich erlebt, in seinem Leben sagt, ich weiß es auch jetzt, ich bin gerettet. Heute wollen wir uns ein bisschen um Rettung Gedanken machen. Ich könnte Ihnen jetzt so vieles erzählen, was die Bibel im Griechischen dazu sagt, aber ich glaube, das würde man gleich wieder vergessen haben, wenn wir nach Hause gehen. Das will ich auch nicht machen, so gut kenne ich das Griechische auch nicht. Ja? Und deshalb wollen wir uns so auf das konzentrieren, was wir können, nämlich die deutsche Sprache, jedenfalls einigermaßen. Mein und dein habe ich früher öfters verwechselt, das mache ich heute, versuche ich nicht mehr so. Ja? Wir wollen uns mal heute Gedanken machen über, was damals so geschehen ist, so vor nur 5 Jahren. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere das so auch erlebt hat, so live, aber meine Frau, die saß vorm Computer und hat gesagt, ey du Papa, Harald, sagt sie ja zu mir, man hat mir gesagt, die Geschichte da in Chile, die wird live im Internet übertragen, Livestream. Mensch, denke ich, gucke ich auch mal rein, kam von der Arbeit. Und dann werden wir nachher noch ein paar sehen. Habe die Gelegenheit genutzt, mal gleich so ein paar Hardcopies, wie man das so nennt, so vom Bildschirm zu machen, um mal so ein paar Bilder einzufangen. Weil als ich diese Geschichte dann so mitbekam und auch die Geschichte, die davor war, da habe ich so für mich so gedacht, das ist eine wunderbare Botschaft, die hier so rüberkommt. Weil sie auch ein Happy End hat. Das ist so schön bei der ganzen Geschichte. Das ist nicht eine traurige, eine schlimme Botschaft, sondern es ist eine wunderschöne Botschaft. Es geht um Rettung. Und wir müssen uns auch klar sein, wir leben in einer Welt, wo man normalerweise schlechte Botschaften verkauft. Und deshalb möchte ich vorab ein Bibelwort lesen aus einer guten Botschaft. Aus dem Buch der Sprüche. Ein einziger Vers nur. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Sprüche 18, Vers 10. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Und das wenn wir das mal so, und bei unseren beiden Jungs, die da geschwommen sind, da ist jemand auf einmal in Sicherheit gekommen, der ist gerettet. Und der Name des Herrn steht dafür. Was wir hier so erleben damals, vor gerade mal knapp fünf Jahren, die Ereignisse dort in dieser Mine, dort in Chile. Das ist eine kleine Gold- und Kupfermine, die wäre irgendwo nie bekannt geworden, wenn nicht dieses furchtbare Unglück da passiert wäre. Da stürzt es ein und 33 Bergleute, die gelten zunächst als vermisst. Nun in diesen Jahren dazwischen, da hat man ein Unglück in der Türkei gehört, da waren 100 Tote, da waren in China waren so und so viele Tote. Und das nimmt man dann zur Kenntnis, viele tausend Kilometer weit weg, und dann geht man zur Tagesordnung über. Aber hier ging das ein bisschen anders, weil hier wusste man nicht, was ist mit den Leuten. Dann werden Rettungsversuche unternommen, und ich muss Ihnen dazu sagen, ich habe mich gestern nochmal hingesetzt, habe mir nochmal so eine YouTube-Dokumentation angeguckt, und das berührt persönlich sehr. Man denkt an diese Leute, die da unten sind, die sind erstmal ganz im Dunkeln. Und vom 5. August bis zum 22. August, da sagen alle Bergleute übereinstimmend, diese Zeit, da möchte ich mit niemandem was erzählen drüber. Das war, sagt einer, die Hölle. Er hat nicht verstanden, was Hölle bedeutet. Aber das ist eine Zeit für die Leute gewesen, die war furchtbar. Die ersten Rettungsversuche kommen. Helfer, die versuchen, von oben runterzukommen, werden selbst beinahe verschüttet. Dann kommt das Bergbauministerium, erklärt, was haben sie gesagt? Alex, kannst du das übersetzen?
Posibilidades de hallar con vida a los mineros son bajas.
Also die Möglichkeiten, dass überhaupt sie gerettet werden können dort, die sind sehr gering. Man muss sich vorstellen, das Ding geht um die 700 Meter, wir haben ja noch, habe ich ein Bild dafür, und dass man da unten noch lebend rauskommt, sehr schwierig. Jetzt versucht man, Bohrungen runterzumachen und versucht irgendwo, vielleicht treffen sie auf irgendeinen der Gänge, wo diese Verschütteten liegen. Und dann, am 22. August, da geht die Sensationsmeldung um die Welt, alle 33 sind unten, haben wir ja noch ein Bild davon, und sind unter Tage ca. 700 Meter tief in einem Refugium. Ein Ort, wo man sicher sein kann. Estamos bien en el refugio los 33. Wir sind, uns geht's gut, wir sind in dem Refugio, wir die 33. Alle 33 leben. Und durch diesen Verbindungskanal, den man dann gezogen hat, mit diesen 33 dort in diesem Refugium, diesem Zufluchtsort, nenne ich das mal, dorthin kann man dann die ersten Lebensmittel schicken. Aber wenn sie normal Lebensmittel runtergelassen hätten, hätten sie wahrscheinlich das Leben dieser Leute zerstört. Da sind Leute von der NASA gekommen, die haben die erstmal informiert, dass wie man Menschen ernährt, die so viele Tage unter größter Unterernährung gelitten haben, wie man diesen Leuten überhaupt was zu essen gibt. Ich glaube, wenn ich jetzt da gewesen wäre, ich hätte ihnen gleich mal so ein schönes Hähnchen runtergeschickt oder irgendwas, da hätte ich wahrscheinlich das Leben dieser Leute, gut gemeint, aber zerstört. Dann haben die Astronautenkost bekommen. Und diese Zeit dazwischen, das hat einer der Leute mal gesagt, dann hatten sie wohl einen Esslöffel voll Nahrung alle zwei Tage, bis zu diesem Augenblick, wo sie dann ernährt wurden von oben. Von 700 Meter über ihrem Niveau, sage ich das mal. Dann haben sie eine Info, geht unter diesen Leuten rum, und ich denke, diese Info haben sie nicht nach unten gegeben. Das kann mit eurer Rettung bis Weihnachten dauern. Das ganze Gestein ist sehr, sehr weich, zum Teil sehr instabil. Man weiß ja gar nicht, wie will man dort Löcher runterbohren mit so einem Bohrer, der mal ganz locker sich in Stein einfräsen kann. Aber dann beginnen sie am 31. August mit der Bohrung eines Rettungsschachts. Sie machen das mit drei verschiedenen Bohrern, mit drei, ich sage immer, Plan A, Plan B und Plan C, weil irgendein Plan kann schiefgehen. Aber das Leben dieser Leute ist in Gefahr. Und sie haben daher Riesengeräte herangeschafft. Und ich meine natürlich, wir kennen die Situation, wir kennen auch das Ende dieser Geschichte, deshalb will ich mit den Einzelheiten nicht weiter ergehen. Nur, dass da Leute sind, Metalldiebe, die stehlen wichtiges Gerät. Dann ist so ein enormer Sandsturm dort oben in diesen Bergen, der wirklich über lange Zeit auch die Arbeit zum Erliegen bringt. Viele Widrigkeiten, dann ist so ein ganz, ganz hartes Gestein, was sie gar nicht erwartet haben. Und die erste Bohrung, wo sie runterkommen, da kommen sie bei den Leuten, treffen sie nicht an, sondern sie bohren irgendwo in der Nähe hin, weil sie haben eins nicht gelernt, sie haben natürlich gelernt, wenn wir bohren, diese Fachleute, das waren Ingenieure, dann wissen wir genau, aha, was wir suchen sollen, aber hier wissen wir ja gar nicht, wo die sind. Und wo genau dieses Refugium 33 ist, die wissen natürlich, das ist da unten, aber sie haben nie gelernt, von 700 Meter hoch genau das Refugium zu treffen. Und das habe ich dann hier mal eine schöne Skizze gefunden, die das einfach sehr, sehr gut da deutlich macht. Und da sieht man also diese Wege, die die Arbeiter beschreiten mussten, bis sie ganz unten auf der Höhe des Meeresspiegels waren. Und man stellt vor, das sind so ca. 800 Meter. Und so tief, ich war mal mit so einer Kindergruppe in Johanngeorgenstadt, da sagte man mir, manchmal gehen unsere Minen bis zu 1000 Meter tief. Und in Johanngeorgenstadt als Beispiel ist unterminiert mit so vielen solcher Gänge, wo man manchmal, wenn man da durch diese Straßen ging, auf einmal war da so ein Teil in der Straße abgesperrt. Dann durfte man da nicht mehr hingehen, weil das da eingesackt war. Und genauso muss man sich diese Gegend hier oben vorstellen, wo die Minenarbeiter gearbeitet haben im Gestein, wo Gestein abgetragen worden ist. Irgendwann kann das mal nachsacken. Und so etwas war passiert, an zwei verschiedenen Orten sieht man das, da war der Tunnel eingebrochen und die Jungs waren in ganz großer Not. Hier sieht man dann das Refugium unten Tiefe, ca. 120 Meter über Normalnull. Dann auch eine Werkstatt da oben weiter. Und da unten haben die Arbeiter gearbeitet und wussten ganz genau, dass eigentlich ihr Leben immer an einem seidenen Faden hing. Sie lebten in Lebensgefahr. Ob man sich das bewusst war oder nicht, aber sie waren es. Jeden Tag sind sie zur Arbeit gegangen, ganz normal. Und irgendwann war mal dieser Tag der letzte. Oben hat man Bilder für sie aufgehängt. Und man hat wunderbar, weil das auch in Chile, wie in vielen Ländern der Erde, hat man natürlich gemerkt, hier hilft gar nichts mehr. Eins können wir noch machen. Oremos, nuestros hermanos, die eingeschlossen sind in der Mine San José. Und dann sind die ganzen Namen, 33 Leute müssten das sein, 3x11, die stehen da alle mit Namen und mit Bild dort, damit man einzeln für sie beten kann. Dann wird eine Madonna da umgeführt in einem der Tage, weil man denkt, vielleicht eine heilige Mutter Gottes, die kann vielleicht dann auch helfen. Und man könnte ja sagen, sie hat geholfen, im Nachhinein. Aber wurden sie wirklich gerettet? Wie wurden sie gerettet? Wer war dafür zuständig? Am 13. Oktober 2010, da wird der erste dieser Leute von 33 hochgeholt. Aber das Interessante ist, bevor der hochkommt, muss einer der Arbeiter von oben, dieser, also ob es Ingenieur war, dieser Grubenarbeiter, der wurde abgeseilt, der ist nach unten gefahren. Stell dir mal vor, du oder sie wären einer dieser Arbeiter, die oben sind. Und sie wissen genau, wir sind der erste Versuchsmensch. Wir müssen jetzt gucken, wie es unseren Freunden geht da unten. Wir müssen runterfahren. Wer würde in so eine Kapsel einsteigen? Wer würde nicht die Not haben, innerlich würde sagen, soll ich das wirklich machen, um den Leuten zu helfen? Ich werde runterfahren. Einer muss bereit sein, runterzufahren in die Not dieser Leute. Und Laurencio Ábalos ist der Erste, der von dem Präsidenten der Republik Chile herzlich umarmt wird. Dann kommt Oscar. Dann kommt Samuel Ábalos. Das sind nur so ein paar Namen. Und der Letzte irgendwann, der 33. Und dann fährt man zum letzten Mal dann hoch. Der ist dann auch oben, der Schichtleiter. Und alle sind glücklich. Und ein großer Beifall ertönt. Und man fragt sich, ja, die ganze Welt hat offensichtlich gemerkt, hier ist was ganz Einmaliges von sich gegangen. Vor den Augen aller, man konnte das im Internet sehen, man konnte das, weiß ich, ob auch im Fernsehen, keine Ahnung, aber man konnte das live verfolgen. Jeder Einzelne wird hochgeholt. Und es war eine wunderbare Stimmung dort, hat man gemerkt, die Leute alle waren innerlich ergriffen. Leute haben gebetet, gerettet. Bild am 14. Oktober 2010. Und damit endet die wunderschönste Geschichte dort in Chile, die Chile hatte bis zu diesem Augenblick. Das war eine Geschichte, die um die Welt ging, wo man gestaunt hat über diese ja, großen, auch was der Mensch zu leisten in der Lage ist, an Know-how, wie er da Leute so befreien kann in 700 Meter Tiefe, das ist schon beeindruckend. Aber man fragt sich automatisch, Jungs, seid ihr wirklich gerettet? Was ist euer Leben? Wie sieht's aus? Wie ist weitergegangen? Ich weiß es nicht. Weil das würde mich wirklich interessieren. Oscar und wie ihr alle heißt. Ich kenne sie nicht, sind ein paar tausend Kilometer dazwischen. Aber da habe ich doch was gefunden, das mich trotzdem ein bisschen positiv angestimmt hat. Als die Jungs hochkamen, da hatte jeder was auf seinem T-Shirt da drauf. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Und auf der Rückseite war ein Bibelwort. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vergessen, aus dem Psalm. Aber das ist schon eine beeindruckende Botschaft. Danke, Herr. Da war eine, weiß ich nicht, Bibelgesellschaft dort in Chile und die hatte diese T-Shirts gestiftet. Und die Jungs, wie immer sie da zu diesem Gott standen, die wussten ganz genau, wenn wir hier rauskommen, ist das ein Wunder. Danke, Herr. Jetzt sage ich Ihnen mal was, was ich oft erlebt habe. Wenn Dinge schief laufen und die wären da schief gelaufen, dann hätte die Bild getitelt nicht gerettet, wunderbar. Die Bild hätte getitelt, wo warst du Gott? Wo warst du Gott in Chile? Wo warst du Gott in Winnenden? Bilder hat man alle gesehen. Wo warst du Gott? Wenn schief läuft, Gott, du bist es. Du bist der Schuldige. Geht es aber gut, hast du super gemacht, Harald. Wenn es in deinem Leben schief läuft, mit der Ehe, in den Beziehungen, dann sagen wir immer, wenn es um Gott geht, warum läuft das alles schief bei mir? Aber wenn es gut geht, hast du gut gemacht. Wissen Sie, wenn man sich, ab und zu muss man sich so vorstellen, habe das auch wiederholt, machen jetzt müssen ein paar Mal, habe jedenfalls versucht. Ja. Und dann wollen die Leute immer gerne hören, du bist der Junge, der hier noch fehlt bei uns im Betrieb. Du bist einfach der Supertyp, der Überflieger. Dich brauchen wir. Und so soll man sich verkaufen. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Und wir wollen, müssen ehrlich sein. Und das wollen wir heute auch noch lernen, auch in Bezug auf dieses Thema. Wir wollen auch ehrlich sein und sagen, Jungs, habt ihr das überhaupt wirklich so gemeint? Gracias, Señor. Danke, Herr. Meinen wir das so? 3 Jahre später fand ich so was ganz Interessantes. Einmal, wie diese Leute dort in Chile, die sich so toll verkauft haben, mit Präsident, mit allem drum und dran, Bergbaudirektor, die ganzen Leute, was diese Leute nämlich gemacht haben, die Verantwortlichen dieses ganzen Desasters, die also wussten, dass da alles marode ist in dieser Mine, da wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Das läuft so in dieser Welt. Das ist der eine Punkt. Die Jungs, die haben, als sie rauskamen, bekamen jeder $15.000. Sie wurden eingeladen. Sie sind in Talkshows gewesen. Manche sind haben eine Tour gemacht mit so einem kleinen Bötchen da, so Adria-mäßig und all diese Dinge. Alle schöne Sachen gehabt. Für eine kurze Zeit. Für eine kurze Zeit waren sie mal in aller Munde. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, fragt gar kein Mensch mehr, was da in Chile in der Mine gewesen ist, weil da wieder ganz andere Unglücke passiert sind. Hier ist einer, Mario Sepulveda. Der sagt ganz ehrlich, der ist eine, on American Press, glaube ich, ist das, der sagt, was ein großes Glück war für sie ist, dass sie Wasser hatten. Das war zwar schlechtes Wasser, brackiges Wasser, aber man konnte es wenigstens so ein bisschen ja, probieren von. Nicht zu viel, aber nur mal so ein paar Schlucke so pro Tag. Und dann sagte er, hörten wir immer wieder mal dieses Geräusch dieser Bohrer, dieser hämmernden und starken Bohrer, die irgendwo in dem Mauerwerk drin saßen. Ab und zu hörten wir das. Und dann innen drin kommt so die Hoffnung, schaffen sie es nicht. Aber sagt er, die 17 Tage vorher, das war die reine Hölle, sagt dieser Mann hier. Und wir haben uns geschworen, einen Pakt des Silence, also des Stillschweigens. Darüber wollen wir nicht reden. Und dieser Mann, der hat natürlich alle gehofft jetzt. Hey, wir kriegen Entschädigung. Wir kriegen irgendwo eine bestimmte Rente oder irgendwas. Nichts gelaufen. Nichts gelaufen. Das war einmal, wo man sagt, Riesenenttäuschung. Dann sagt dieser Mann, ich möchte ein tiefes Loch graben, mich darin verstecken. Und dann möchte ich aber, dass niemand mich findet. Sagt er nach 3 Jahren. Sagt ein Mann, der gerettet war, der eine ganz beeindruckende Rettungsaktion erlebt hat. Der sagt, ich möchte, dass niemand mich findet, wenn ich mal irgendwo eingebuddelt bin in irgendeinem Berg. Weil das, was danach gekommen ist, war für mich noch viel schlimmer. Hat mich persönlich sehr bewegt, als ich darüber nachgedacht habe. Aber ich dachte, sieht so Rettung aus? Da ist Omar Rehadas, der leidet unter Albträumen, findet keine Arbeit. Er ist arbeitslos. Samuel Avalos, wir haben ihn eben gesehen. Er hatte seiner Braut, damals hat er gesagt, hat er Verlobungsversprechen gegeben, so war es, diese Freundin, die er da hatte. Hat er gedacht, Mensch, ey, jetzt soll alles anders werden von heute an. Ich kriege nochmal eine Chance zum neuen Leben. Jetzt wird alles anders. Er hat bis heute nicht geheiratet. Übrigens, ganz interessant, ich habe so, als ich zum Glauben kam an Christus, 79, habe ich so manche Leute noch kennengelernt, die noch Krieg erlebt hatten. Und da haben mir manche Leute gesagt, hey Gott, wenn ich aus dem Krieg elend hier rauskomme, dann fange ich ein neues Leben an. Die haben es bis heute nicht gemacht. Der Weg, sage ich mal was ganz Hartes, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und so ähnlich erleben die Leute das hier ganz genauso. Ich habe doch versprochen, Gott, das und das. Ich habe versprochen. Was ist daraus geworden? Nichts. Das ist der letzte hier. Luis Ursua. Was aus ihm geworden ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber er hatte das große Glück, wieder neben ihm der Präsident. War ganz nah, ja. Heute war, jetzt vor diesen Tagen war Frau Merkel mal da. Aber ganz ehrlich, hätte ich gar nichts von. Würde mir trotzdem meine Hände waschen, wenn ich mal Frau Merkel die Hände reiche, ja. Weil das ist nicht das, was unser Leben ausmacht. Was fällt auf an dieser Geschichte? Eine ganz ausweglose Situation, die uns da unten. 17 Tage lang furchtbare, pure Verzweiflung. Dann finden sie einen Zufluchtsort. Dann kommt Hilfe. Und die kann nur von oben kommen. Und dann kommt der Helfer zuerst. Ist einer der Helfer, wohlgemerkt, gebe ich zu. Aber der kommt zuerst darunter. Was das für eine Botschaft ist, dass einer von oben in unser Elend hineingekommen ist. Und dann, zeitliche Rettung ist nicht wirklich Rettung. Du brauchst ein festes Fundament für dein Leben oder für ihr Leben. Und dann kannst du wirklich sagen, gracias, Señor. Danke, Herr. Das sind so 7 Dinge, die mir so mal kurz aufgefallen bin, wo ich mir aufgefallen waren, als ich so darüber nachgedacht habe, über diese Geschichte aus Chile. Hier ist so ein Nachbau, Bernd hat das eben schon gesagt. Und die Jungs, als sie so hochkamen, da wusste man ja ganz genau, die hatten ja so einen Helm dann auf. Ja, die hätte ich mir nicht mehr aufgesetzt, weil ich alles erlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich auf den Helm verzichtet. Aber was ich nicht verzichtet hätte, wäre so eine schöne Brille. Weil wenn du oben nach oben kommst, nach 69 Tagen, dann kannst du gleich erblinden, wenn du das Sonnenlicht siehst. Ausweglose Situation im Leben. Wissen Sie, wie Gott uns Menschen sieht? Und das ist eigentlich etwas, was wir gar nicht gerne hören. Wenn ich die Bibel lese, spätestens in Kapitel 3 vom Römerbrief, oder Kapitel 1 eigentlich schon, dann staunt man, was Gott über die Heidenwelt sagt. Ich komme aus Berlin, Hauptstadt der Gottlosen, sage ich immer gerne. Darf ich Ihnen mal vorlesen, was da steht? Über die Berliner? Steht in der Bibel. Ja, hätten Sie jetzt nicht erwartet, ne? Aber ich sage auch den Berlinern immer, wenn die kommen, das heißt, Freunde, ich möchte euch sagen, steht alles in der Bibel von euch. Und dann schlagen wir die Bibel auf. Römer 1. Wir haben einmal Gott als Schöpfer abgelehnt. Schlimmes Vergehen, würde ich sagen. Aber ich glaube, den heute noch an den Schöpfer. Hatte vor kurzem einen Unfall mit meinem Finger. Geht zur Physio. Und dann wird dann hier so geknetet. Und dann kommt er so ins Gespräch. Immer ganz gut, wir haben Zeit. Ja, stellen Sie sich vor, da gibt es ja Leute, die glauben sogar, dass die Bibel wörtlich, dass es einen Schöpfer gibt. Stellen Sie sich vor, ich glaube das auch. Und so kommen wir ins Gespräch. Da stellen wir fest, der arme Mann hat gar nichts. Nichts für sein Leben, kein Inhalt. Und dann sagt die Bibel über solche Leute, die eigentlich ihn ablehnen, das sagt Gott einfach, ich gebe sie dahin. Die wollen mich nicht, bitte sollen sie laufen, wie sie wollen. Und dann steht hier, sie haben die Herrlichkeit Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren. Das war zur Zeit der Griechen übrigens ganz stark. Ja? Die Griechen hatten ganz viele Götter. Also Steingötter hier und an jeder Ecke, Straßenecke. Übrigens haben wir heute auch Götter. Denken wir nicht, dass wir heute besser wären wie die Griechen damals. Wir haben Menschen zu Idolen gemacht. Wir haben Menschen vergöttlicht. Und wir merken das gar nicht mehr. Fußballer. Ja? Wie jetzt vor, ich hatte gerade eben erzählt zu Beginn, jetzt war vor kurzem Endspiel. BVB gegen, na? Wer weiß es? Wolfsburg, sehr gut. Dankeschön. Ja, leider haben die Wolfsburger gewonnen. Aber was mir eigentlich interessant war, und da habe ich so gedacht, als ich so diese Jungs dann so hatte, da am Bibelstand. Meine Religion ist der BVB. Wir vergöttlichen Menschen merken das gar nicht mehr. S04 ist mein Leben. FC Barcelona ist mein Leben. Ich könnte so viele so eine Beispiele bringen, auch noch in der Zeit, wo ich ins Stadion ging, wo die Leute auf den Rasen sich niederknieten und den Fußballgott anbeteten. Wo man unsinnige Dinge vergöttlicht und anbetet. Wisst ihr, ich habe kein Problem, ich gucke gerne Fußballspiele, aber es muss Nebensache bleiben. Und Musiker, Sänger, Stars, wenn man diese entzückte Masse Mensch sieht vor den Musikstars, und man sagt, wo bin ich hier? Menschen werden zu Göttern. Und Gott sagt, ich gebe euch dahin. Und zwar in den Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Homosexualität. Und dann kommen Leute und sagen dieselben Leute, ey, ist doch gut so. Freunde, brauchen wir uns zu wundern, dass wir so ein Elend haben, wie wir haben in dieser Welt, in der wir leben. Ich verurteile niemand, bitte nicht verstehen, verkehrt. Weil ich habe viele solcher Leute kennengelernt im Laufe des Lebens, die tiefe seelische Nöte haben und die Verlangen haben nach Liebe. Aber es ist einfach, unser Lebensstil, unserer westlichen Welt dieser Tage, ist eine Folge, dass wir den Schöpfer außen vor gelassen haben. Und Gott sagt, bitte, Sie sind gewalttätig, hochmütig, prahlerisch im Bösen. Ich bin so, das ist auch gut so. Und sie sind erfinderisch in dem Bösen. Und ihre Eltern verachten sie. Und da sagt Gottes Wort, da ist kein Unterschied. Ob du ein Jude bist, ob du ein Heide bist, der übelsten Sorte. Alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und in einem Punkt waren alle 33 Untertage, alle eins. Da gab es nicht mehr, ob der eine intelligenter war, einen Hochschulabschluss hatte und der andere nicht. Sie waren alle verloren. Alle durch die Bank. Da macht es gar keinen Unterschied mehr auf einmal. Da sind sie alle in einer total ausweglosen Situation und brauchen was? Einen Retter. Und die Rettung kann, so haben wir in dem Fragestellung gesagt, die kann nur von oben kommen. Und das ist was Wunderbares, wir brauchen einen Zufluchtsort, vielleicht auch noch dazu. Dann finden die diesen Refugium dort. Und Zufluchtsort, wer Bibelleser ist, der muss eigentlich hellwach werden. Der weiß genau, oh, das gibt es nur in einer ganz bestimmten Person. Wir haben das eben gelesen aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 18. Du bist ein Bergungsort für mich, sagt David. Und der David sagt das in einer Beziehung, weil er einfach vorher was bekennen musste. Dass er mit diesem Gott in eine Verbindung treten musste. Und er sagte eben, ich will das mal ganz kurz lesen. Psalm 32 ist ein ganz beeindruckender Psalm. Das ist ein Mann, der war König in Israel, der hat das von sich gesagt. Glücklich der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Wie kommt man dahin? Werden wir gleich sehen. Und dann kommt er dazu, ich tat dir meine Sünde kund, habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Der David sagt mal, Gott, ich muss mal vor dir ehrlich sein. Wir können uns nicht immer so darstellen, als ob wir die Überfliegertypen sind, sondern wir müssen mal vor dir, Gott, mal so sein, wie wir wirklich sind, nämlich verloren. Da unten, da in diesem Elend, da konnte man kein Versteckspiel mehr machen. Ich tat dir kund meine Sünde, sagt David. Und du? Du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Vor Gott ganz ehrlich sein. Aufdecken, damit er zudeckt. Er ist ein Bergungsort für mich. Und dann umgibst du mich mit Rettungsjubel. Das ist aber interessant, ne? Also wer mit diesem Gott in Verbindung kommt, wer diese Rettung kennt, der kennt auch etwas von einem Rettungsjubel. Das ist ganz Herrliches. Estamos bien en el refugio los 33. Uns geht's gut im Refugio los 33. Und wir stellen fest, aha, es gibt immer eine ganze Menge Beziehungen, die wir aus dieser Geschichte dort unter Tage mit den Kumpels dort und mit unserer Botschaft, die wir hier in der Bibel finden, die wir da finden. Hilfe kann nur von oben kommen. Wenn du Bibelleser bist, gibt es von oben, ist die Wohnstätte Gottes, der Himmel. Wir haben schon mal Leute gesagt, hör mal, wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn das überhaupt? Oben, ja. Gagarin, kennt ihr vielleicht der eine oder andere noch, etwas älteren, Voto. Gagarin fährt hoch, der war der erste Mensch im Weltraum. Dann sagt er, Freunde, ich war hier oben gewesen, habe keinen Gott gesehen. Da ist alles leer. Wunderbar, ne? Dann ist der Genosse Gagarin mal eingeladen in einer Schule und da war ein Kind vom Evangeliumschristen Baptisten. Und ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, nur sie könnte wahr sein. So schön einfach. Und dann hat der Genosse Gagarin auch wieder seine Geschichten erzählt, dass da oben im Himmel, da war keiner, Weltall ist alles leer. Und da sagte das Mädchen, ja, Genosse Gagarin, Sie können ja auch Gott gar nicht gesehen haben. Ja, warum denn das nicht, fragt die Lehrerin. Ja, nur die reine Herzen haben, können Gott schauen. Das ist das Problem. Und Gottes Himmel, das ist natürlich eine Definition, ja, das ist einfach eine unsichtbare Welt. Die nicht sichtbare Welt, die Wohnstätte Gottes. Und trotzdem möchte dieser Gott bei uns Wohnung machen, in unserem Leben. Die Hilfe kann nur von oben kommen. Für die Israeliten war das klar, der schaute aus auf den Retter, der kommen soll. Zu den Bergen oben, von da ich Hilfe erwarte. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Ganz anders wie die Leute heute. Die erwarten keinen Schöpfer, die erwarten keine Hilfe. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das Wunderbare in der Botschaft des Evangeliums, Evangelium heißt gute Nachricht, das ist das, dass da Gott schon geantwortet hat auf deine und meine Not, auf ihre und meine Not, als wir noch gar nicht geboren wurden. Da waren wir noch gar nicht da. Da hat Gott schon gewusst, dass der Benjamin hier, ich möchte gerne mal, dass der an mich glaubt. Der ist der Harald hier und ich möchte mal gern, dass der an mich glaubt. Der hat mich gesehen. David sagt einmal im Psalm 139, mein Keim sahen deine Augen. Wenn Gott Gott ist, wenn Gott absolut hohe Intelligenz ist und ewig ist, das muss Gott auch sein, dann weiß er schon das Ende von mir im gleichen Augenblick, wo der Anfang kommt. Dann weiß er schon ganz genau, wie mein Leben sein wird. Und das macht mir Golgatha so schön, wo Christus gestorben ist. Wo der weiß ganz genau, wer an ihn glaubt. Und wo der Teufel, dieser Gegenspieler Gottes, ihm das alles so vorstellt, schau dir mal diese Leute an. Für die Leute lohnt es sich zu sterben? Wenn du Gottes Sohn bist, steige herab vom Kreuz. Und er weiß alles. Jesus nun steht in der Bibel, im Johannesevangelium, glaube ich, Kapitel 18, der alles wusste. Der wusste alles. Der hätte jetzt sagen können, na, mit den Leuten, das lohnt sich nicht. Ich weiß auch, und das kann man in der Offenbarung nachlesen, wie das in der Christenheit weitergeht, wie das zum Abfall kommt, wie man einen Namen hat, dass man lebt, ist tot, hat keinen Bezug mehr zu Gott. Soll ich deshalb sterben für diese Leute? Sprich, damit die Schrift erfüllt wird und so weiter. Schauen Sie, das ist die Bibel. Das ist, Hilfe kann nur von oben kommen. Und der Helfer, der kommt selbst zuerst herab. Jetzt habe ich mich mal selbst drauf gemacht, ja, entschuldige bitte. Aber mir geht es um die Botschaft vom Kreuz. Habe ich meinen Kindern mal gesagt, ich war auf 1500 Meter hoch, ja, also ich war gewaltig, ja. Konnte man auch mit der Bahn hochfahren, ja. Und, aber da war ein Gipfelkreuz und das war wichtig. Und das Gipfel, das Kreuz, Freunde, wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Dass keiner fast mehr heute weiß, warum Christus gestorben ist. Vor kurzem höre ich noch einen Mann sagen, mit Gott, da kann ich noch was anfangen, aber mit Jesus nicht. Und Jesus ist die Antwort Gottes auf all unsere Not. In Christus ist Gott Mensch geworden. Und er sieht nicht nur von Weitem zu, das Elend unserer Menschheit. Der sagt, ich bin bereit, Mensch zu werden, das Elend des Menschen zu teilen. Und er wird geboren, nicht als Königssohn, sondern von einer armen Familie dort in Bethlehem. Und er wächst nicht auf als ein edler Typ, wird ein Prinz, sondern er ist so Sohn eines Zimmermanns, wird er genannt. Und er erlebt, wie wir Menschen sind, wie wir miteinander umgehen, das erlebt er live vor Ort. Und er sieht, wie Sünde Menschen versklavt und kaputt macht. Das sieht er auch vor Ort. Und wenn Sie mal einen Blick werfen könnten nach Gethsemane, das ist so ein Garten, wo Ölbäume waren, da betet der Jesus, Vater, wenn du willst, da geht der Kelch an mir vorüber. Ich will das nicht, ich kann das eigentlich gar nicht. So furchtbar, was da vor mir steht. Aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und dann geht der Jesus nach, weg aus dem Garten und dann kommen schon die Leute mit Stöcken, mit Schwertern und nehmen ihn gefangen. Und dann wird er gefangen genommen, dann wird er verurteilt und dann bringe ich das immer so mal sehr plastisch. Und damit wir merken, was es geht an dem Kreuz. Da wird nämlich ein Räuber, der heißt Barabbas, der wird freigelassen und Jesus wird verurteilt. Und dann haben die Leute demokratisch die Wahl. Wen wollt ihr denn, dass ich euch losgebe? Hier vorne steht Pilatus, ein richtiger guter Richter. Die haben ja vor kurzem auch in Amerika Recht gesprochen, wie man Recht übt. Wir können Recht üben und wir denken, wenn wir 51% haben, dann ist das die Wahrheit. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und die große Masse schreit ganz laut, wir wollen nicht diesen Jesus, wir wollen Barabbas. Und dann, was soll ich mit Jesus tun? Er werde gekreuzigt. Und dann führt man ihn hinaus, dann wird er vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Links und rechts Verbrecher. Und in der Mitte, da war eigentlich der Platz, der für Barabbas bestimmt war. Und Barabbas war ein Räuber und Mörder. Solchen Menschen hat die Welt vorgezogen vor dem Sohn Gottes. Und Barabbas heißt zu Deutsch Sohn des Vaters. Barabbas. Und der stirbt dort, der Jesus, für alle Söhne und Töchter des Vaters der Lüge, die der Lüge mehr geglaubt haben. Letztlich ist dieses Kreuz, was da steht, inmitten, links und rechts, müsste ja auch noch ein Kreuz sein. Aber die sind nicht so wichtig jetzt mal. Mich interessiert der Mann in der Mitte. Der hängt dort, weil ich da hätte hängen müssen, wegen meiner Schuld und Sünde. Unsere Ungerechtigkeit, unser ganzes Belügen, Betrügen oder die geheimen Sünden, wo kein Mensch was weiß, nur ich und du alleine. Dafür stirbt der Sohn Gottes am Kreuz. Und je älter wir werden, desto mehr hat sich angesammelt an Schuld und Sünde. Und der Jesus sagt, ich sterbe diesen Tod, den du verschuldet hast, den erdulde ich. Das ist, der Helfer kommt zuerst hinab. Der kommt in das Elend unseres Lebens, stirbt den Tod, den wir verschuldet haben. Den stirbt er. Und deshalb ist das Kreuz eigentlich so in der ganzen Bibel die zentrale Mitte. Wenn Sie im Alten Testament was von einem Lamm lesen, was geschlachtet werden wird, dann wissen Sie genau, aha, irgendwann wird mal ein Lamm kommen, das wird geschlachtet werden und das ist Christus, der Sohn Gottes. Der wurde wie ein Lamm geschlachtet um unseren Willen. So sagt es Jesaja. Und viele andere Stellen im Alten Testament bezeugen das. Solche Rettung brauchen wir. Wir brauchen Rettung, die uns nicht nach 3 Jahren vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens stehen lässt, sondern die uns zeigt, oh, da ist etwas, das geht über diese Zeit hinaus. Wir brauchen ewige, ewige Rettung. Und in der Bibel, das möchte ich mal für die sagen, die vielleicht mit der Bibel gut vertraut sind, aber die das nicht wagen zu sagen, Christus hat mit seinem eigenen Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hat. Wer mein Wort glaubt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und geht nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. Wenn ich das tue, was Gott mir sagt und wirklich dem Herrn Jesus vertraue und sage, Jesus, du starbst für meinen Tod, für meine Schuld, ich nehme das an. Ich glaube dir, ich danke dir dafür, Jesus. Das ist der Tod, der meine Schuld war. Den hast du getragen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. So sagt die Bibel auch in Römer 3. Oder Römer, damit jetzt nicht, Römer 6. Das ist wichtig, dass wir das merken. Dass wir wissen, da ist einer, der starb für mich. Und wer ihm glaubt, hat ewiges Leben. Wissen Sie, mir ist das so wichtig und so groß, wenn ich mit Leuten aus jeder Art von religiöser Kultur zusammenkomme. Buddhisten, Muslimanen, Zeugen Jehovas, Mormonen. Ich könnte sie alle durch die Reihe aufzählen. Und dann frage ich, Freund, kannst du mir sagen, bist du gerettet? Bist du gerettet? Weißt du das? Wissen Sie, wer es nur weiß? Das habe ich überall gefunden, in verschiedenen Ländern dieser Erde auch. Menschen, die wissen, Christus starb für mich, die dürfen das wissen, die dürfen sagen, danke, ich weiß es, er starb für mich, ich bin gerettet. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist Gott der Vater, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und dann sagt Gott, Ihre Ungerechtigkeiten will ich gnädig sein. Schauen Sie mal, die Liste meiner Schuld und Sünde, Römer 1, 2 Timotheus 3, können viele Stellen anführen. Eine Liste, die ist furchtbar. 1. Korinther 6, was das für Leute waren, Knabenschänder, übelster Art, die sich mit einem kleinen Jungs vergangen haben. Platonische Leute, in den Griechen war das ganz gang und gäbe. Und solche Leute kamen zum Glauben an Christus. Und dann sagt Gott, der Ungerechtigkeit, was damals war, der will ich gnädig sein. Wer seine Schuld bekennt mir, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. So ist Gott. Gibt neues Leben. Gibt eine ewige Rettung. Eine Rettung, die nicht nur heute und morgen gilt, sondern die Auswirkungen hat bis in die Ewigkeit. Du brauchst eine feste Grundlage für dein Leben. Das habe ich auch gemerkt bei dieser ganzen Sache, weil ich gesehen habe, die Jungs, die dort unten in den Tiefen sind, unter Tage, wenn die rauskommen, kommen in das Getriebe dieser Welt. Spätestens, wenn du mal bei der ersten Live-Show mitgemacht hast, bei Herrn so und so dort in irgendeinem, wie nennt man die Dinger da im Fernsehen? Ist auch egal. Wenn du da mal gewesen bist und bist mal interviewt worden, was du doch für ein toller Typ warst und für ein wirklich wichtiger Mensch, dann kann das sein, dass du auf einmal vergisst, wo du herkommst. Kennen wir beim Fußball übrigens auch. Manche Leute, wenn die dann 30, 40 Millionen wert sind, dann heben die irgendwo ab und dann und so weiter. Die Geschichten kennt man. Alkohol etc. Man braucht eine Grundlage fürs Leben, weil es kann sein, dass ganz schnell Dinge zusammenbrechen und man nichts hat. Und der Jesus hat das mal verglichen in der Bergpredigt. Wenn du diese Worte hörst, sagt der Herr, und sie tust, dem werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wer sein Haus auf den Felsen baute, das ist niemand, der Fels ist niemand anders als Jesus Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels ist der Christus. Die Kirche ist auch auf einen Felsen gebaut. Der Fels ist nicht Petrus, wie das eine Kirche gerne sagt, sondern immer nur Christus. Gott wird nie auf Menschen bauen, weil derselbe Gott nämlich sagt, verflucht ist der, der auf Menschen vertraut. Ganz wichtig. Und wenn man auf sein Lebenshaus auf einen Felsen gründet, dann können Probleme kommen, dann können Schläge kommen. Das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Und manchmal kommt man aber auch zu Leuten, die haben ihr Haus auf Sand gebaut. Wilhelm Busch erzählt eine Geschichte. Da ist eine Frau, es war zur Nazi-Zeit. Er hatte den Auftrag, wie das damals üblich war, als die Pastoren sollte den Leuten mitteilen, wenn der Sohn gestorben war im Krieg. Dann kommt er hin, klingelt unten, geht oben ein Fenster auf. Was wollen Sie denn? Ja, ich bin der Pastor Busch. Mit Pastor haben wir nichts am Hut, machen Sie das abhauen. Ja, ich wollte Ihnen was sagen. Haben Sie doch gehört, wir haben nichts am Hut mit der Kirche. Ja, aber ich habe Ihnen was zu sagen, machen Sie doch mal auf. Na, die Frau ist ziemlich penetrant, will ihn nicht reinlassen. Da sagt er, ich habe Ihnen was zu sagen. Na gut, lässt sie rein, und dann kommt er hoch. Ja, wollen wir nicht mal erst reingehen. Ja, was haben Sie denn zu sagen? Die können ja gleich wieder gehen. Sie wissen, ich habe mit der Kirche nichts am Hut. Das geht auch ohne Gott, nicht? Ja, und dann sagt, setzen Sie sich da erst mal hin. Na dann, sie will einfach nicht. Er erzählt, wie das üblich war. Heil Hitler, Ihr Sohn ist tot, tschüss. So lief das damals. Ja, dann ist ihm der Kragen geplatzt. Er sagte, Heil Hitler, Ihr Sohn ist tot. Und auf einmal, so, jetzt will ich gehen. Nee, sagt sie, bitte bleiben Sie hier. Bitte bleiben Sie hier. Und auf einmal, von dem Gott, von dem man nichts wissen wollte, auf einmal merkt man, bei dieser Frau bricht das gesamte Fundament ihres Lebens zusammen. Ein Sohn, der ist weg, dann ist alles kaputt. Wir brauchen eine feste Grundlage fürs Leben. Eine Grundlage, die hält. Und das ist die beste, was ich Ihnen mitteilen, vorstellen kann, die ich gefunden habe, die mein kaputtes Leben neu gemacht hat, ist Christus. Bauen wir unser Lebenshaus auf Sand, dann kommt Stürme des Lebens und die kommen bei jedem. Aber wenn sie nicht auf Felsen gebaut haben, bricht unser Lebenshaus zusammen. Die Jungs dort mit Alkohol, da sind manche bei von diesen 33, die sind ziemlich fertig. Die haben zwar Gracias Señor gesagt, aber letztlich war ihr Leben nicht auf einer festen Grundlage gebaut. Und als dann die Jungs dann noch alle hochkamen, dann hat im Internet, in der Zeit gerade, war ich gerade mit bei, wo meine Frau da im Internet schaute. Ich sage nicht die Quelle, aber es war die Bild-Zeitung, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber die Bild-Zeitung hat das veröffentlicht da im Internet. Und dann kam, immer wenn die Leute dann gerettet wurden, da wurde das graue Bild bunt. Und da habe ich so gedacht, als ich das so sah, bei aller Not, die ich mit der Bild-Zeitung habe, habe ich dann gedacht, da ist eine Evangeliumsbotschaft bei. Wissen Sie warum? Unser Leben auf Sand gebaut, dann sind wir wie die grauen Typen da. Aber das Leben, wenn das bunt ist, hast du auf einen Felsen gebaut, der Christus heißt. Hast Rettung in Ewigkeit. Wer das hat, der hat wirklich Zukunft. Der hat verstanden, Rettung kann nur von oben kommen. Schwarz-Weiß-Foto heißt unten, ohne Christus, verloren in einer verlorenen Welt. Und einer kaputten und verlogenen Welt. Aber bunt heißt gerettet für die Ewigkeit. Ich möchte ein tiefes Loch graben. Erinnern wir uns nochmal, was Mario Sepulveda sagt. Und nicht mich darin verstecken. Nur dieses Mal möchte ich, dass niemand mich findet. Er hat sein Leben auf Sand gebaut. Wäre schön, wenn niemand dabei ist, hier bei uns, der sagt genau das Gleiche wie der Mario, Super Mario wurde er genannt. Die Bibel sagt einmal, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Wir sind gerettet durch das Blut Jesu Christi. Sein Tod war mein Leben. Das darf ich sagen als jemand, der wirklich auch so ein verlorenes kaputtes Leben hinter sich hat, wie diese Jungs dort unten. Und deshalb kann ich sie nur einladen, ganz mit dem Jesus zu machen. Es ist was Wunderbares zu wissen, da ist einer, der starb für uns. Der gab sein Leben für uns. Was müssen Sie tun dafür? Müssen Sie hier in die Gemeinde eintreten? Gibt es nicht. Kann ich sagen, ich werde niemals Mitglieder sammeln. Niemals. Ich werde auch nicht für irgendeine Gruppe werben. Ich möchte nur eine Werbung machen. Für den Sohn Gottes, da von diesem Kreuz. Ich möchte sagen, da müssen Sie hinkommen. Was müssen Sie denen sagen? Müssen Sie ihm vorweisen, was Sie alles Tolles gemacht haben? Ich habe das oft gehört, dass Leute mir sagen, bei mir ist alles top. Gott ruft nur Sünder. Nur Leute, die kaputt sind. Und wir Menschen neigen dazu, immer alles zu beschuldigen und sagen, alles top, alles sauber. Gerettet werden nur Verlorene. Das ist ganz wichtig. Und so muss ich mich vor Gott erkennen und sagen, Gott, du hast recht, ich bin verkehrt. Denn eins ist klar, wenn wir das hören heute, gehen nach Hause und sagen, war ganz schön, okay, war ja ganz lustig mal mit den Leuten da aus Chile, aber hat für mich keine Bedeutung. Wie werden wir entfliehen, sagt die Bibel, wenn wir so eine große Rettung vernachlässigen? Und wie glücklich können wir sein, wenn wir sagen, danke, Herr Jesus. Danke, dass du bezahlt hast, meine Schuld und Sünde. Das ist was ganz Gewaltiges, ihr Lieben. Ich kann nur eins sagen, als jemand, der öfters hier und dort mal Gottes Wort weitersagt. Wir können nicht als Redner die Größe der Liebe Gottes angemessen wiedergeben. Wir können als Redner nicht die Größe des Werkes Christi nur ansatzweise so vorstellen, dass sie sagen, ey, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Das ist unser großes Problem. Aber eins kann ich Ihnen nur sagen, wer mit diesem Herrn lebt, der ist nie enttäuscht worden. Die größte Enttäuschung war ich immer nur selbst, aber nie mein Erlöser und Herr. Wir wollen noch kurz stille werden und beten.